Und genau dieses Fragen verlieren Schülerinnen und Schüler im ersten Jahrgang innerhalb von einem halben Jahr in Schule. Die lernen, Fragen nur noch so zu stellen, wie der Lehrer die haben will. Und der Lehrer will sie fachbezogen haben und der Lehrer will häufig keine wirkliche Frage, sondern nur die Frage auf das, was er gerade einführen möchte in den Unterricht. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Fächer, das Lernen in Fächern eigentlich die Welt und die Fragen an die Welt, die hoffentlich Schülerinnen und Schüler stellen, eigentlich unterkomplex beantworten bzw. gar nicht beantworten. Es braucht die Menschen, die diese Fächer bearbeiten. Es braucht Mathematiker, es braucht Physiker, es braucht Chemiker. Aber in Schule müssen wir aufhören mit diesem Versuch dieser Komplexitätsreduktion, sondern müssen es für die Schüler wieder komplexer machen, weil dann können sie auch wieder verstehen, um was es eigentlich in Schule geht.
Diese Stimme gehört Anke Langner. Anke Langner ist Professorin für Erziehungswissenschaft an der Technischen Universität in Dresden. Sie leitet zahlreiche Projekte mit den Schwerpunkten Inklusion, Integration und Umgang mit Vielfalt. Wie Anke Langner und ihr Team die Schule von morgen projektorientierter, interdisziplinärer, integrativer und ja, auch ein bisschen schlauer machen wollen, das hörst du in diesem Vortrag. Anke Langner hielt die Lecture, die du gleich hören wirst, im Januar 2024 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
Ja, danke für die Einladung. Und ich möchte mit Ihnen gleich starten, warum gibt es eigentlich diese Frage? Also warum stellt man diese Frage eigentlich? Eigentlich ist die Frage eine Frage, die man sofort beantworten müsste mit nein, es braucht keine Fächer. Und das möchte ich Ihnen so ein bisschen durch den historischen Weg aufzeigen. Übrigens, die Bilder, die Sie jetzt hier sehen, sind wirklich nur Bilder, damit Sie möglicherweise das, was ich sage, mit Bildern in Ihrem Kopf verknüpfen können und das schön und gut hängen bleibt. Die Bilder sind jetzt nicht, wenn jemand die nicht so gut erkennt, hat das nichts mit der Qualität des Verstehens zu tun. Wenn man in die Geschichte schaut, wenn man nach Rom schaut oder auch ins antike Griechenland, da gab es keine Fächer. Es gab Unterweisungen, die meistens differenziert wurden zwischen Jungen und Mädchen. Und es umfassten meistens Tätigkeitsbereiche. Wenn wir in das Mittelalter schauen, in der Klosterschule oder auch in der Ritterschule, gab es weiterhin sogenannte Unterweisungsbereiche. Die Ritter wurden für die Tätigkeiten als Ritter befähigt. Das reichte vom Minnegesang bis zum sportlichen Speerkampf. Und in der Klosterschule ging es vor allen Dingen um das Verstehen von religiösen Texten und das Beherrschen der lateinischen und meistens auch hebräischen Sprache. Selbst Comenius, also einer der Pädagogen und vor allen Dingen auch Didaktiker, hat noch 1650 ganz klar formuliert in seiner allgemeinen Didaktik, es geht eigentlich darum, dass alle lesen, schreiben, rechnen lernen, Punkt. Da sind auch noch keine Fächer. Erst danach entstand ein sogenannter Fächerkanon in der Schule. Mit diesen Fächern versucht man, Lernen zu organisieren. Ob man damit wirklich Lernen organisiert, ist eine andere Frage. Aber die Idee dahinter ist, dass man Lernen organisieren kann und dass man mithilfe auch dieser Fächer eine gewisse Steuerungslogik entfalten kann. Also wenn Sie in Schule schauen, dann sind danach ausgewählt die Lehrerkollegien, ne, nach den Fächern. Die Stundentafel ist nach Fächern sortiert. In der Regel ist auch die gesamte Schule nach diesen Fächern sortiert. Ne? Wie viele Fachräume muss es geben? Welche Räume sind doppelt nutzbar? Welche Räume sind nur einmalig nutzbar? Die Erstellung der Schulbücher folgen der Logik von Fächern. Selbst die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden in der Logik von Fächern abgebildet. Am Ende sind die Fächer die Legitimation für all das, was wir Stundenplanung nennen. Sie sehen, die Fächer und die Stundenplanung hängen ganz eng miteinander zusammen. Und dahinter steht eigentlich die Idee, Lernen steuern zu können, zu versuchen, dass alle das Gleiche lernen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Fächer, das Lernen in Fächern eigentlich die Welt und die Fragen an die Welt, die hoffentlich Schülerinnen und Schüler stellen, eigentlich gar nicht beantworten, weil das Problem ist, dass durch die Fächer eigentlich Schnittmengen zwischen den Fächern verloren gehen und wir eine Aufteilung des Wissens haben und es immer kleiner wird, das Wissen, und damit so ein Stück weit auseinanderfällt. In der Regel ist es für Schülerinnen und Schüler meistens so, dass der Fachunterricht oder im Fachunterricht es nur noch um eine Wissensaneignung geht, also ein Inhalieren von Wissen, aber nie um Wissensstrukturen und auch nicht um Erkenntnisprozesse geht. Schaut mal, also müssen wir den Blick umgewendet drauf werfen. Das heißt, wenn wir bisher drauf geschaut haben, wie sind die Fächer entstanden, hat es eine Steuerungsidee dahinter und man hat gehofft, dass das Lernen damit besser wird oder gleich verteilter wird oder wir es nachprüfen können. Wenn wir aber uns jetzt aus der Perspektive des Schülers das Lernen anschauen, so ist es so, dass eben diese Art von Lernen in Fächern, Montagmorgen 8 Uhr Mathematik, danach eine Stunde Deutsch, danach eine Stunde Englisch, überhaupt nichts mit dem Lernen der Schülerinnen und Schüler an sich zu tun hat. Weil Lernen muss eigentlich einer Sinn- und Bedeutungslogik folgen. Bedeutung wird in der Regel vermittelt durch den Lehrer, der sagt, warum etwas bedeutungsvoll ist. Bedeutung brauchen wir auch, ne? Also wenn wir miteinander jetzt reden, dann haben Sie hoffentlich die gleiche Idee von den Worten, die ich nutze, wie ich die Idee habe. In der Regel funktioniert das auch. Wir haben uns auch geeinigt, dass Sie alle auf Stühlen sitzen. Also wir nennen das Ding Stuhl. Und Sie wissen auch, was ein Stuhl ist. Ich benenne das auch als Stuhl. Also das ist eine gemeinsame Bedeutungsteilung. Das lernen Schülerinnen und Schüler eigentlich als kleines Kind. Meistens machen das die Eltern, indem die wunderbar im Dialog immer wieder darauf verweisen, wie das Ding heißt, worauf man da zeigt im früher Kindheit. Sinnhaftigkeit ist etwas, was nicht von außen entstehen kann. Sinnhaftigkeit entsteht im Individuum von ganz von selbst oder muss durch das Individuum selbst entwickelt werden. Das heißt, Sie können gar nicht als Lehrer von außen sagen, das ist ganz wichtig, Mathematik. Das macht für dich Sinn. Das macht für einen nicht Sinn. Wenn das keinen Sinn hat, macht es auch keinen Sinn. Auch wenn das noch jemand noch mal dreimal zu mir sagt, dass das für mich sinnhaft ist. Das kennen Sie auch alle. Sie können bestimmt sich an Unterrichtsfächer erinnern, da kennen Sie nur noch den Namen davon. Und vielleicht noch ein Lehrergesicht haben Sie vor Augen, weil das für Sie ganz furchtbar war in diesem Fach. Da hat es zu keiner Sinnhaftigkeit geführt. Wann entwickle ich Sinn? Sinn kann ich nur dann, oder es wird etwas für ein Individuum sinnvoll, wenn es an Erfahrungen anknüpfen kann. Also wenn ich an etwas anknüpfen kann, was ich vorher erlebt habe. Und sinnhaft wird immer etwas, wenn ich selber mir diese Frage stelle, warum ist etwas so? Dann ist es für mich auch sinnhaft, was ich damit, also wie ich, wenn ich diese Frage beantworte. Ein anderes Problem ist, dass Schülerinnen und Schüler und auch Sie, wir lernen nicht, indem wir, so wie Sie gerade von mir vollgeredet werden. Das ist kein Lernprozess. Sie können das konsumieren, aber Sie werden möglicherweise nur mit ganz kleinen Portionchen im Kopf wieder nach Hause gehen. Vielleicht helfen auch die Bilder dabei. Aber eigentlich lernen wir im Dialog. Indem wir mit jemanden anderen reden, lernen wir. Und zwar sind wir auf beiden Seiten tätig. Und auch das ist ganz wichtig für den Lernprozess. Ich muss tätig sein. Wenn ich praktisch nur da sitze und konsumiere, dann kann ich mir manchmal was aufschreiben und meistens sind Erwachsene auch so gut geschult, dass die mehr tun als nur nach vorne gucken und zuhören, weil sie es verknüpfen. Es entstehen Sinnhaftigkeiten in ihrem Kopf. Bei Schülerinnen und Schülern ist das nicht immer vorauszusetzen. Das ist nämlich eine ziemlich hohe Eigenleistung. Bildungsprozesse sind also selbstreflexive Prozesse. Ich kann nicht von außen jemanden zum Bilden bringen. Geht nicht. Ich kann nur Angebote jemanden unterbreiten. In Finnland hat das dazu geführt, dass man gesagt hat, wir lösen alle Fächer auf und wir gehen in die Richtung eines phänomenbasierten Lernens. Sprich, wir greifen die Frage der Schülerinnen und Schüler auf, ein Phänomen, eine Herausforderung, und daran explizieren wir alle Inhalte, die eigentlich gelernt werden müssen. fragen Sie mich jetzt nicht, warum wir das alle nicht so machen, weil halt alle noch irgendwelche Steuerungsfantasien haben, dass sie, wenn sie über Fächer das abarbeiten, alle am Ende mehr wissen. In der Universitätsschule, mit der ich ja schon vorgestellt worden bin, da vollziehen wir genau das Gleiche. Wir nennen das nicht phänomenbasiertes Lernen, sondern wir nennen das Projektarbeit. Ist auch nichts Neues eigentlich, weil das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist eigentlich über 120 Jahre alt, entstanden aus der Kritik an Schule, weil bereits vor 120 Jahren eigentlich schon an dieser Wissensschule, Buchschule wurde sie damals meistens genannt, das heißt dieses lineare Abarbeiten von fachlichen Inhalten, kritisiert worden ist. Und bei uns heißt das Ganze Projektarbeit. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in keinem Fach explizit, sondern sie arbeiten in einem Projekt. Sie bekommen, je nachdem, welche Altersgruppe sie angehören, eine Oberfrage oder ein Motiv genannt. Zum Beispiel ist es gerade die Stadt. Und unter diesem Schlagwort, die Stadt, stellen sich die Schülerinnen und Schüler Fragen. Wenn sie Kinder haben, kleine Kinder oder Enkelkinder oder Neffen und Nichten, dann gibt es so eine Phase zwischen dem dritten Lebensjahr und bei manchen hält das unendlich an. Bei vielen endet das meistens mit dem Eingang in die Schule. Wann, wieso, warum, weshalb? Und als Elternteile kann man manchmal denkt man, ich will das nicht mehr beantworten. Ist doch klar, warum, wieso, weshalb. Das ist ganz wichtig. Damit entdecken die kleinen Kinder die Welt. Und sie kriegen ganz viele Angebote auch auf ihr Warum, wieso, weshalb. Und eigentlich ist das das eigentliche Motiv, um sich Wissen anzueignen. Und nicht nur Wissen anzueignen, sondern auch wirklich Interesse zu haben, etwas zu erkennen und zu verstehen. Nicht nur etwas auswendig zu lernen. Und genau dieses Fragen verlieren Schülerinnen und Schüler im ersten Jahrgang innerhalb von einem halben Jahr in Schule. Die lernen, Fragen nur noch so zu stellen, wie der Lehrer die haben will. Und der Lehrer will sie fachbezogen haben und der Lehrer will häufig keine wirkliche Frage, sondern nur die Frage auf das, was er gerade einführen möchte in den Unterricht. Und wir versuchen es genau andersrum. Wir versuchen, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fragen, weil ihre Fragen erzeugen für sie selbst die Sinnhaftigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fragen den Unterricht gestalten förmlich. Sie kommen, stellen Fragen und müssen lernen, die Fragen sich selbst zu beantworten. Also sie würden nicht durch den Lehrer vorgegeben die Antworten, sondern sie lernen Methoden kennen, um Fragen zu beantworten und sie lernen mit Material umzugehen, um dort das, was da drin steht, für sich zusammenzuziehen und daraus die Fragen zu beantworten. Sie lernen auch, erst das selbst zu tun für sich und dann in Kooperation mit anderen, weil, so wie ich es vorhin formuliert habe, wir sind Menschen, wir brauchen einen zweiten Partner, um gut zu lernen. Das kennen Sie auch alle, wenn Sie mal Nachhilfeunterricht gegeben haben als Schüler oder dem Mitschüler was erklärt haben, haben Sie die Arbeit am Ende schreiben können, ohne dass Sie noch mal hätten lernen müssen. In dem Moment, wenn ich etwas erkläre, bin ich in der Selbsttätigkeit und kann es selbst. Und genau das versuchen wir in dem Format der Projektarbeit zu explizieren. Und wenn es so ist, dass alle Fächer so wichtig sind, würde ja die Hypothese stimmen, dann müssen ja alle Fragen der Schülerinnen und Schüler am Ende Fächer abbilden. Und genau das versuchen wir herauszufinden. Ist es so, dass alle Fächer so explizit wichtig sind? Und ist es auch so, dass wir sie explizit voneinander trennen müssen? Nein, wir sehen schon, also zumindest die letzten 5 Jahre, die Schülerinnen und Schüler stellen wunderbare Fragen, aber man kann nie sagen, okay, das ist jetzt Physik und das ist Biologie, sondern meistens bedingen die sich gegenseitig und man muss Wissen von beiden Fächern zuziehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben da 25 Schülerinnen und Schüler, die stellen alle andere Fragen aus allen Bereichen. Aus Mathe, aus Physik, aus Chemie, aus Deutsch, aus Englisch. Ja, wie machen Sie das jetzt als Lehrer, wenn die alle unterschiedliche Fragen haben? Sie schaffen ja schon kaum 2 verschiedene Gruppen möglicherweise nebeneinander im Unterricht zu begleiten. Das ist die eine Frage, die werde ich Ihnen gleich noch beantworten. Vorweg müssen wir aber noch auf ein Format schauen des Lernens, was unabdingbar ist, wenn man im Projekt arbeitet. Wenn ich mir eine Frage stelle, mir dann eine Methode nehme, die immer je nach Altersgruppe auch zugeschnitten ist und dann auch die Inhalte selbst suche, muss ich selbst lernen können. Das heißt, ich muss mich selbst regulieren können. Ich muss mir selber Ziele setzen können und ich muss diese Ziele auch selbst nachhalten können. Das muss gelernt werden. In Corona haben wir häufig gesehen, dass Schülerinnen und Schüler auf einmal gar nicht mehr lernen konnten, weil sie nicht mehr in Schule waren, weil es nicht mehr ein sehr starker Lehrerimpuls war, sondern sie mussten selbst lernen. Und das müssen Schülerinnen und Schüler auch wirklich methodisch lernen. Sie müssen lernen, wie stelle ich eine Frage, so dass ich mir die Frage selber beantworten kann. Wie entscheide ich, was ich mir für eine Methode nehme? Und wie entscheide ich dann, welche Inhalte ich brauche? Und möglicherweise, wo kann ich auch noch Inhalte herbekommen, die möglicherweise die Schule mir so noch nicht anbieten kann? Bei uns sind es sogenannte Lernbausteine. Das heißt, wir haben den Lehrplan genommen und haben den in, eine Lehrerin bei uns sagt immer, in häppchenweise gut verarbeitbare Lerninhalte geschnitten. Und die Schülerinnen und Schüler können dann festlegen, wenn sie sich ihre Frage gestellt haben, welchen Lerninhalt brauche ich, um diese Frage jetzt gut zu beantworten. Und diese Bausteine sind für alle Jahrgangsstufen unterschiedlich aufbereitet und auch in unterschiedlichen Niveaustufen. Also die Universitätsschule ist eine sogenannte Gemeinschaftsschule. Das heißt, man unterrichtet Schülerinnen und Schüler, die sowohl den Hauptschul-, den Realschul- als auch am Ende das Gymnasium absolvieren wollen. Diese Arbeitsstruktur, um ein selbstreguliertes Lernen zu vollziehen, brauche ich eine Arbeitsstruktur, die mir praktisch am Anfang des Tages ermöglicht, mir klare Ziele für den ganzen Tag und für auch die Projektarbeit zu setzen und am Ende diese Ziele auch zu reflektieren. Das ist etwas, was häufig in Schule mit Lernen überschrieben wird. Und es gibt meistens auch irgendwelche Art von Workshops, die man einmal im Schuljahr macht dazu, damit man mal den Schülern gesagt hat, wie sie lernen. Sie sind aber nicht inhärent dem eigentlichen Lernprozess, weil wir immer noch zurückzwitschen, immer wieder in die klassische Frontalsituation. Der Lehrer hält einen Vortrag und dann bin ich nicht im Lernen. Wenn ich mich selbst strukturieren muss und das durchgängig, macht das wiederum auch mehr Sinn, ne? Das zu verstehen, was Lernen heißt. Und wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass das alles so voneinander getrennt zu passieren hat und jeder etwas Einzelnes macht, dann müssen sie es schaffen, das nachzuhalten. Weil jeder geht hier einen separaten Lernpfad förmlich. Und am Ende müssen trotzdem alle die klassischen schulischen Abschlüsse vollziehen. Das heißt, in der Universitätsschule haben alle Schülerinnen und Schüler ein Werkzeug, das nennt sich bei uns Lernpfad, in dem für sie individuell abgetragen wird, wo, an welcher Stelle sie gerade etwas bearbeitet haben. Häufig gibt es das auch als Kompetenzraster. Ich weiß gar nicht, in der Schweiz, was da gerade wieder, also da ploppt immer wieder was anderes in dem Bildungssystem auf. Kompetenzraster sind aber in der Regel Differenzierung nach, der kann das schon gut, der kann das halb gut, so ist es bei uns nicht gedacht, sondern bei uns geht es wirklich darum, welchen Lerninhalt hat der Schüler oder die Schülerin zu welchem Zeitpunkt gemacht. Es ist also ein Dokumentationsinstrument. Die Idee ist auch, Schülerinnen und Schüler können ja an Inhalten zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorbeikommen und dabei ist meistens eine Entwicklung verbunden. Also wir versuchen auch zu verstehen, wann war der Schüler, wie war das im 6. Jahrgang und ist es dann im 8. Jahrgang, eine sogenannte lernprozessbegleitende Perspektive aufzubauen. Diese Lernpfade sind aber auch ein Steuerungsinstrument, weil sie fragen sich bestimmt, ja, wenn die Schüler sich keine Fragen stellen, was machen sie denn dann? Das ist ja eine sehr elitäre Schule. Nein, ist es nicht. Eigentlich stellen alle Fragen an die Welt. Ne? Also manchmal muss man Schülerinnen und Schüler wieder unterstützen daran, diese Fragen an die Welt zu stellen. Und ja, manche Schülerinnen und Schüler brauchen eine engere Struktur, also ein Nachhalten durch den Pädagogen, dass sie viel enger begleitet werden, wann sie was tun. Und andere Schülerinnen und Schüler können das schon relativ selbstbewusst und autonom vollziehen. Dafür ist auch dieser Lernpfad zuständig, weil die Schülerinnen und Schüler können darin selber sehen, was muss ich eigentlich noch alles tun. und können sich auch entscheiden, nicht nach ihren Was, Wie, Wann, Wo Fragen zu gehen, sondern zu sagen, oh, warte, ich bin jetzt im 9. Jahrgang, ich möchte die Hauptschule abschließen, jetzt muss ich, weiß ich nicht, irgendwas in Mathe oder Chemie noch leisten, dann können sie das genauso vollziehen. Und es ist ein Steuerungsinstrument für die Lehrkräfte, weil die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern alle 6 Wochen ein sogenanntes Bilanz- und Zielgespräch führen. Das heißt, da wird gemeinsam auf den Lernprozess geschaut und überlegt, was habe ich denn jetzt gerade gut gemacht die letzten 6 Wochen, was ist mir gelungen, was muss ich denn die nächsten 6 Wochen machen. Sie merken, in dieser Schule ist es auch möglich, dass sich Schüler ganz bewusst dafür entscheiden, ich lerne epochal. Also, ich mache jetzt mal für 6 Wochen intensiv alle möglichen Sprachen und die nächsten 6 Wochen mache ich jetzt intensiv Naturwissenschaften. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die finden das total gut, so zu lernen. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil für mich wäre der Prozess immer beendet. Aber wir merken, dass es Schüler gibt, die so gut klarkommen und andere Schüler stellen sich halt, weiß ich nicht, die nehmen unterschiedliche Perspektiven und immer praktisch ein sogenanntes Häppchen raus und vollziehen so den Lernprozess. Man muss auch dazu sagen, wir wachsen gerade auf, wir sind von der 1 bis zur 9, also wir haben noch keine gymnasiale Abschlussgruppe gehabt. Und natürlich lernen die Schülerinnen und Schüler, in Deutschland geht man mit 6 bzw. 7 Jahren in die Schule, natürlich lernen die 6- bis 9-Jährigen nicht nach ihrem Lernpfad. Das können Sie sich vorstellen. Da geht es darum, Lesen, Schreiben, Rechnen zu vollziehen und diese Kulturtechniken so gut zu lernen, dass ich die jederzeit anwenden kann. Ich kenne die Schweizer Daten nicht, aber die ICLU-Studie hat wiederum gezeigt, dass zum Beispiel verstehendes Lesen immer weiter abnimmt bei den Schülerinnen und Schülern, genauso wie die mathematischen Kompetenzen immer mehr abnehmen. Und das hat was mit diesen Grundfertigkeiten zu tun. Also das passiert in der Universitätsschule auch komplett getrennt. Da in der 1 bis 3 lernen die erstmal Lesen, Schreiben, Rechnen so anzuwenden, dass sie das dann auch nicht wieder vergessen können und auch keine funktionalen Analphabeten werden. Mit dem wir das eines der Probleme, die zumindest vor allen Dingen das deutsche Bildungssystem extrem hat. Danach wachsen die erst systematisch da rein. Sie lernen Schritt für Schritt dieses selbstgesteuerte Lernen zu vollziehen, ne? Und auch die Gespräche zu führen. Das vollzieht sich Schritt für Schritt. Wir haben also die Fächer zerschnitten. Sie sehen das, es gibt kein Fach. Bei uns sagt kein Schüler, der sagt zwar, ich mache jetzt was Mathematisches, aber er sagt nicht, ich gehe jetzt dahin und mache Mathematik. Sondern er versteht, dass Mathematik eine bestimmte Art von Wissenschafts- oder Disziplin ist mit einem bestimmten Erkenntnisinteresse und mit einer bestimmten Methode und die wendet er an. Ob alles, was in diesen Curriculas und diesen Fachlichkeiten steht, wirklich notwendig ist, kann ich Ihnen erst in 10 Jahren sagen, wenn wir wissen, wie die Schülerinnen und Schüler, was die sich so als Inhalte gezogen haben. Aber wir haben auch die Krux. Am Ende müssen die Schüler diese Prüfungen vollziehen. Das heißt, am Ende müssen die Schüler auch durch alle Fachinhalte an allen Fachinhalten vorbeigegangen sein, weil wir noch nicht die Abschlussprüfung verändern können. Eigentlich müsste man das, um wirklich die Fächer abzuschaffen, weil am Ende sind die Prüfungen ja wiederum in der Fachlogik. Das Interessante, wenn Sie die Schule so rum aufbauen, sagen, der Schüler steht im Mittelpunkt und das Lernen des Schülers steht im Mittelpunkt. Ich monitore nicht danach, das Fach, der Lehrer, der Raum, die Klasse 5a, 5b, was auch immer dazu, dann brauchen Sie eine komplett andere Form der Schulorganisation. Na? Sie stehen vor der Herausforderung, dass in der Schule alles anders abläuft. Die Lehrer, obwohl sie Fachlehrer sind, nicht mehr in ihren Fächern zugeteilt sind und die Lehrer auch nicht mehr an bestimmten Fachräumen kleben dürfen, sondern es ist ein komplett neues System. Und dieses förmlich neue System ist nicht so einfach zu steuern, weil halt wir seit 100 Jahren die andere Logik des Systems haben. Und führt auch dazu, dass unsere Stundenplanung deutlich ausgefeilter sein muss als klassische Stundenplanung. Beziehungsweise wir möchten eigentlich, dass die Stundenplanung vom Bedarf der Schülerinnen und Schüler aus funktioniert. Also Sie müssen sich vorstellen, in der Projektarbeit, vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler dann ab dem 7. Jahrgang, sagen die, ich muss in das Chemielabor, um Experimente zu machen. Dann müssen Sie es schaffen, dass die Stundenplanung das berücksichtigen kann, dass bestimmte Schüler zu bestimmten Zeiten in das Chemielabor kommen. Und das nicht über ein ganzes Schuljahr, sondern die nächsten 6 Wochen. Und eine klassische Stundenplanung in der Schule funktioniert so, dass in den Sommerferien meistens sich der stellvertretende Schulleiter oder stellvertretende Konrektor hinsetzt, es plant und dann wird das genau so für ein Jahr lang vollzogen. Wenn Sie das anders machen, brauchen Sie natürlich eine digitale Unterstützung, weil Sie können nicht alle, jedes Wochenende jemanden dran setzen, der den Stundenplan neu baut. Und das ist einer der Teile, die wir versuchen zu vollziehen in einem sogenannten ko-konstruktiven Prozess. Das heißt, die Universitätsschule ist ein Schulversuch, der erstmal auf 15 Jahre genehmigt ist. Und es arbeiten dort sowohl klassische Lehrer und es sind ganz viele Schüler, bisher sind es 700, wir werden noch auf über 1000 aufwachsen, die dort in die Schule gehen. Und es gibt praktisch ein Forschungsteam daneben, also Wissenschaftler, die bestimmte Elemente, die in der Universitätsschule ganz anders vollzogen werden, zum Beispiel keine Fächer mehr, das begleiten die wissenschaftlich. Und ich habe Ihnen jetzt praktisch oder bringe Ihnen jetzt ein paar praktische Beispiele aus der Forschung an der Universitätsschule mit. Es ist nicht so, dass wir als Wissenschaftler hingehen und sagen, das sind unsere Fragen, sondern wir versuchen auch diese Fragen gemeinsam zu entwickeln. Also die Lehrerinnen und Lehrer der Schule, auch die Schülerinnen und Schüler, auch die Eltern stellen Fragen und wir versuchen wissenschaftliche Methoden zu finden, so muss man es wirklich auch formulieren, die diese Fragen beantworten können. Was nämlich auch nicht so einfach ist, weil die gesamte Wissenschaft, also die Bildungswissenschaft, darauf ausgebaut ist, auf die Logik, wie halt das Schulsystem nach Fächern funktioniert und nach Leistung in dem jeweiligen Fach. Die ICES ist eine Studie, in der es darum geht, digitale Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu messen. Das ist eine internationale Studie, daran nehmen meistens auch alle Länder teil. Sie wird gerade wieder durchgeführt. Die wird, glaube ich, alle fünf Jahre wird sie durchgeführt. Und es geht darum, im Jahrgang 8, über welche digitalen Kompetenzen verfügen die Schülerinnen und Schüler, indem sie das selbst einschätzen und indem sie getestet werden, bezogen auf ihr Competitional Thinking. Und es werden Lehrer befragt, wie sie das einschätzen. Die letzte ICES-Studie ist von 2018, weil die gerade aktuell erhoben wird. In der Regel ist es immer so, dass eine Stichprobe gezogen wird und leider ist die Stichprobe an der Universitätsschule vorbeigegangen. Wir haben das jetzt anders gelöst. Wir haben einfach bestimmte Skalen und Fragebogen aus dieser Studie genommen und haben die mit unserem 8. Jahrgang vollzogen. Das heißt, wir haben so getan, als könnten wir die alte Studie einfach nochmal durchführen mit dem jetzigen Jahrgang und haben auf deren Daten genommen. Das muss man dazu sagen, weil die letzte Studie war von 2018. Das heißt, es war vor Corona. Die Ergebnisse sind vor Corona und Corona hat, was die Digitalisierung von Schule betrifft, durchaus schon auch Effekte gehabt. Oder wir gehen davon aus, dass es Effekte hat. Wir werden es jetzt erst mit der nächsten Studie sehen. Und wenn man die Ergebnisse aus der ICES-Studie mit den Ergebnissen an der Universitätsschule vergleicht, so ist eines der wichtigsten Erkenntnisse, dass dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler digital begleitet arbeiten, das heißt, sie haben ein digitales Endgerät, auf dem sie ihre Projekte managen, auf dem sie ihren Stundenplan auswählen, geben die Schülerinnen und Schüler natürlich an, dass sie klassische Programme im Digitalen gut kennen, gut anwenden können und auch gut nutzen können. Das reicht von der klassischen Präsentationssoftware bis zur Kalkulationssoftware. Das können die Universitätsschüler besser als andere Schüler, aber nicht, weil es einen anderen Informatikunterricht gibt und nicht, weil wir extra Apps entwickeln, wo die Schülerinnen und Schüler das üben, sondern es ist inhärent in ihrem Lernprozess. Sie müssen am Ende einer Projektarbeit das Projekt vorstellen und müssen das dafür präsentieren können und nutzen dann logischerweise auch Formate des Digitalen. Was wir leider nicht messen konnten, ist das Competitional Thinking. Ich gehe davon aus, dass man da auch Effekte sehen würde, aber diese Skala ist nicht freigegeben. Zu diesem Projektarbeit und des Digitalen passt auch die Logik, dass die Schülerinnen und Schüler in der Projektarbeit müssen die zusammenarbeiten. Und eines der Problematiken in Schule ist ja immer, wie motiviert man Schülerinnen und Schüler? Häufig wird bei Noten immer gesagt, das ist der Motivator fürs Lernen. Wenn das der Motivator ist, ist es der schlechteste Motivator. Weil wenn ich etwas für eine Note mache, dann mache ich das bis zur Prüfung und dann weiß ich es nicht mehr. Deswegen ist es auch so, also zum Beispiel meine Studenten, bei denen hört immer Geschichte in der Antike auf. Wenn ich mit denen Geschichte zur Schule mache und sie zum Mittelalter frage, ist immer nichts mehr da. Ich gehe davon aus, dass die Studenten das alle irgendwann gehört haben. Aber es war nicht mehr sinnvoll für sie und sie haben das mit der letzten Klausur dazu einfach vergessen. Na, es ist nicht interiorisiert worden durch die Studierenden. Das ist das Problem einer Note statt einem eigenen Motiv. Und in der Projektarbeit, die wird immer diesbezüglich kritisiert, dass man sagt, naja, da arbeiten ja nur die Leute miteinander zusammen, die halt Freund und Freundin sind. Oder es wird gesagt, ja, wenn da einer keinen Bock hat, in der Projektgruppe zu arbeiten, dann zieht der alle anderen mit runter. In dem, was wir jetzt erhoben haben mit einem durchaus auch schon angewendeten Fragebogen, den haben wir nicht erst entwickelt, haben wir gesehen, dass praktisch die positive Motivation in der Projektgruppe ganz groß ist. Also Schülerinnen und Schüler fühlen sich motiviert, wenn andere arbeiten. Das Schöne ist, es gibt keinen Gegeneffekt. Das heißt, wenn man in einer Projektgruppe ist, wo einer keine Lust hat zu arbeiten, hat das auf die Schülerinnen und Schüler keinen Einfluss, sondern nur das Positive, das Kooperative, das hat einen Einfluss und führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler besser miteinander arbeiten und auch am Ende besser lernen. Dieses Peer-Prinzip ist ein ganz wichtiges, gerade wenn man so in die Pubertät kommt, so ab dem 7., 8. Jahrgang, ist der Lehrer meistens ja nicht mehr die Person, mit der man lernen möchte, sondern eigentlich möchte man mit Freund oder Freundin zusammen lernen. Und man sieht diesen Effekt gerade in der Projektarbeit sehr deutlich. Und daraus entsteht wiederum mehr eine Sinnhaftigkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass Sinnhaftigkeit entsteht, ist deutlich größer, wenn ich mich motiviert fühle. Ein anderes Format bezogen auf das, was wir untersuchen, ist das selbstregulierte Lernen. Hier sehen Sie jetzt einen Auszug aus einem klassischen Logbuch einer Schülerin in der Mittelstufe. Das ist so ein Format, wo es darum geht, dass ich, wenn ich morgens in die Schule komme, mir erstmal ein Ziel setze. Die bunten Kreise, das lieben alle am meisten. Das heißt, ich kann am Ende des Tages sagen, wo mir was gut gelungen ist. Die Farben haben bestimmte Bedeutung und manchmal wird es noch bunter, als es eigentlich gedacht wird, wie in diesem Fall. Da werden dann alle Stifte ausprobiert. Die Farben haben eigentlich bestimmte Perspektiven. Also ist es eher naturwissenschaftlich, sprachlich oder gesellschaftswissenschaftlich. Diese Logbücher schauen wir uns zum Beispiel an von den Schülerinnen und Schülern, um zu sehen, was brauchen sie für Instruktionen, damit sie besser dahin kommen, sich Ziele zu setzen, die sie auch erfüllen können. Das kennen sie wahrscheinlich von sich selber auch. Manchmal hat man nach dem Arbeitstag das Gefühl, ich habe heute ganze Zeit gearbeitet, aber gemacht habe ich gar nichts. Und ich kann auch keinen Haken am Ende des Tages an irgendetwas setzen. Da lohnt es sich, das vorher mal aufzuschreiben, was man eigentlich vorhatte und was man dann eigentlich alles gemacht hat. Dann merkt man, dass man durchaus was gemacht hat, nur halt eben nicht die Liste, die man eigentlich im Kopf hatte für den Tag. Und genau das ist wichtig auch für Schülerinnen und Schüler, weil man sich selbst auch orientieren muss können, um Lernprozesse selbst zu steuern. Und wenn ich das nämlich nicht kann, dann komme ich in ein Lernatelier und weiß heute nicht, was ich tun soll und dann mache ich auch einfach nichts. Und diesbezüglich schauen wir uns die Bücher an. Das ist ganz spannend, weil Schülerinnen und Schüler das erst immer so als Dokumentationselement benutzen und sagen, ich habe das und das gemacht oder ich werde das und das machen, aber sich kein Ziel setzen. Das ist ein langsamer Lernprozess und ich merke auch immer wieder, dass Studierende, die zu mir kommen, also die dann frisch von Schule kommen, die können meistens sich auch keine Ziele setzen und die können sich auch nicht strukturieren und ordnen. Und das ist gerade mit Blick auf das, was uns Digitalität alles ermöglicht, ganz wichtig, weil ich glaube, das ist unser eigentlicher Vorteil, dass wir kreativ sind, dass wir kooperativ arbeiten können. Aber dafür müssen wir lernen können, ne? Lernen können. Das heißt wirklich selbstständig uns auch orientieren, strukturieren und uns Ziele setzen können. Und was für uns noch viel interessanter ist, also die Linguisten, das sind die, die die Sprache untersuchen. Wir schauen uns auch an, wie entwickelt sich denn Sprache eigentlich? Weil die Schülerinnen und Schüler in der Universitätsschule auch mit dem digitalen Endgerät ab dem vierten Jahrgang, das heißt, wenn man 10 ist, darf man ein digitales Endgerät zumindest punktuell benutzen und auch dort mit dem digitalen Endgerät schreiben. Und Sie haben bestimmt in den populärwissenschaftlichen Magazinen schon immer, es gibt da immer so Gegner, die sagen, nein, bis zum 18. Lebensjahr nichts Digitales in die Hand, und die anderen sagen, ja, ach, kein Problem, kann man schon mit 3 Jahren sich mit dem Digitalen auseinandersetzen. Wir wissen in den Bildungswissenschaften zu wenig darüber, was das Digitale eigentlich mit den Hirnstrukturen tut. Und wir wissen, wir merken nur, Sprachlichkeit, Aufmerksamkeit, Strukturfindung verändert sich, aber wir wissen es zu wenig. Und wir haben dadurch, dass wir diese Dokumente auswerten, ein wunderbares Instrument, weil wir es immer für einen Jahrgang von mit mindestens 75 Schülern machen, können wir schauen, wie entwickelt sich Sprachlichkeit, wie genau wird die Sprache, wie ungenau wird sie möglicherweise, wie verkürzt wird sie, wenn das Digitale eingeführt wird. Also wir sind ziemlich experimentell diesbezüglich unterwegs, haben einen Korpus, den es in der Linguistik gar nicht gibt, von so vielen Schülerinnen und Schülern. Dann ein ganz, passt nicht ganz zu diesem Bild, aber vielleicht auch doch. Ich habe ihn ja schon formuliert, es gibt häppchenweises Essen, Lernessen förmlich in der Universitätsschule. Und das führt dazu, dass man nicht über ein Lehrbuch zum Beispiel nachvollziehen kann als Eltern, lernt der wirklich? Ist der wirklich an der richtigen Stelle? Hat der genug schon gelernt die letzten 10 Wochen? Das kann man in der Universitätsschule nicht, sondern die Schülerinnen und Schüler nehmen sich individuelle Lernbausteine, und die Schülerinnen und Schüler haben alle auch ein individuelles Tempo. Und im Übrigen weiß man auch, haben die alle individuell qualitative Unterschiede, wie gut sie das, was sie in den Baustein bearbeitet haben, dann abgespeichert haben. Und deswegen ist die Elternarbeit ein entscheidendes Thema, wenn man zum Beispiel Fächer auflösen will, auch in einer Schule. Weil Eltern rekurrieren aus ihrer eigenen Erfahrung auf Schule, und ihre eigene Erfahrung auf Schule sind Fächer, und ihre eigene Erfahrung aus Schule ist auch ein bestimmtes Abarbeiten von Fachinhalten. Und Eltern haben immer Angst, ne, wenn sie ihre Kinder, sie wollen das Beste für ihr Kind und sie wollen auch die besten Startbedingungen in die Gesellschaft für ihr Kind. Und wenn sie es selber nicht überprüfen können, weil es ja nicht mehr mit ihren Erfahrungen zusammenpasst, ist es für Eltern eine wahnsinnige Herausforderung, trotzdem dem Kind Sicherheit zu geben, dass das Lernen, wie es jetzt vollzogen wird, das Gute oder das ein gutes Lernen ist. Und das ist auch eine Herausforderung für die Universitätsschule. Und Sie ahnen es, es wird immer unsicherer, immer schwieriger mit den Eltern, je mehr man auf die Abschlüsse zugeht. Ne? In der 1 bis 3 ist das immer noch eine Entspanntheit. Da sind die Eltern entspannt. Wenn das Kind irgendwann lesen, schreiben, rechnen kann, ist alles gut. Aber wenn man nicht mehr sieht, ob da wirklich in Chemie, Bio, Physik die Fachinhalte geleistet werden, dann werden Eltern immer unruhiger, je weiter es zu den Prüfungen zugeht. Und genau das wollen wir eigentlich Schülern ermöglichen. In der klassischen Schule ist es so, dass je älter Schüler werden, umso weniger Autonomie haben sie. Sie müssen nämlich immer mehr den Fachinhalt in sich hineinprügeln und dann wieder ausspucken zu gegebenen Zeiten. Und wir wollen aber, dass sie eigentlich autonomer werden. Sie müssen für sich das selbst entscheiden können. Und sie müssen auch ein Fakt in der Universitätsschule, man schreibt da nicht Prüfungen auf Kommando, also keine Klassenarbeiten zu bestimmten Zeitpunkten, sondern man muss sich anmelden selbst. Man muss entscheiden, wann man meint, jetzt habe ich es wirklich so gelernt, dass ich es in einem Test abliefern kann. Und das müssen Sie mit Eltern besprechen, weil Eltern immer Angst haben, dass der Schüler praktisch untergeht. Und ja, es ist so, jeder Schüler, also ich habe selbst 2 Kinder, einen Jungen, der ist 12, ein Mädchen, das ist 10, die haben ein komplett unterschiedliches Lernverständnis und Verhalten. Bei dem einen kann ich mich zurücklegen, beim anderen muss ich mir sagen, wann hast du? Und das ist schwierig für Eltern. Und dazu gibt es eine sogenannte Elternakademie. Das heißt, alle 4 Wochen sitzen wir mit den Eltern zusammen und versuchen darüber zu diskutieren, was der aktuelle Stand ist, um so Eltern auch Sicherheit zu geben. Und was die Universitätsschule inzwischen auch schon wunderbar gezeigt hat, ist, dass die Schülerinnen und Schüler deutlich selbstwirksamer sind. Selbstwirksamkeit heißt, ich erfahre mich selbst in dem, was ich tue, und ich habe das Gefühl, das, was ich tue, kann ich gut, und ich kann aber auch in kritischen Momenten handeln. Das ist Selbstwirksamkeit, und die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern nach den Jugendstudien geht immer weiter nach unten. In der Universitätsschule ist es gerade so absehbar, dass die Selbstwirksamkeit wirklich von Jahrgang zu Jahrgang wächst, weil sie aber auch dahin befähigt werden. Ne? Also sie sollen auch ganz viele Fehler wirklich machen. Es ist nicht diese sogenannte Fehlerkultur, sondern Fehler sind das, wovon wir lernen können, und sie sollen eigenverantwortlich werden für ihren Lernprozess. Sie sollen nicht verantwortlich gemacht werden für ihren Lernprozess. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Wenn ich eigenverantwortlich mit meinem Lernprozess umgehe, ich übernehme Verantwortung, ist das eine, das ist wichtig. Aber es kann nicht so sein, dass Lehrer sagen, naja, das hat er nie gemacht, ist er selber schuld. Das wäre die Verantwortungsverschiebung vom Lernbegleiter auf den Schüler. Das ist damit nicht gemeint. Dann ist ganz wichtig, wenn man in Wissenschaft, auf Wissenschaft schaut, und jetzt sind wir wieder mitten bei den Fächern, jetzt haben wir den Bogen geschlagen, erst sage ich Ihnen, wir brauchen die Fächer nicht, und jetzt sage ich Ihnen, jetzt sind wir mitten in den Fächern. Das ist eine Grafik aus der Hamburger Schreibprobe. Also da geht es ganz klassisch darum, wie gut kann man orthografische Strategien anwenden. Und es geht darum, weil das Bildungssystem klassisch genau danach noch funktioniert. Es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler einen bestimmten Wissenskanon beherrschen und auch bestimmte Kulturtechniken beherrschen. Die Universitätsschule muss sich förmlich solchen klassischen Lernstandserhebungen unterziehen, und das macht sie auch mit Bravour, kann man so sagen. Also die Schülerinnen und Schüler sind nicht dümmer als in anderen Schulen. So kann man es auch ein bisschen platt formulieren. Das ist aber ein Problem, wenn sie in einem System versuchen, Schüler zum Lernen zu befähigen, zur Selbstwirksamkeit, zur selbstverantwortlich. Sie darauf referieren, dass sie selbst tätig werden müssen. Und im Gegenzug, das habe ich vorhin schon angedeutet mit den Abschlussprüfungen, im Gegenzug wollen sie aber nur schauen, ob jemand Wissen gut angeeignet hat. Und zwar in Wissen nicht im Sinne von Erkenntnis und Wissenslogiken, sondern, also häufig mit dem Wort Kompetenzen verbunden, sondern nur Wissen abfrägt. Das ist ein Widerspruch, weil natürlich, wenn Schülerinnen und Schüler in der Art und Weise, wie sie an der Universitätsschule lernen, brauchen sie doppelt so viel Zeit eigentlich, um bestimmte Inhalte zu erarbeiten sich, weil sie müssen sie sich erarbeiten. Sie vergessen die Inhalte nicht, das ist einfach, ne? Also sie haben nicht dieses polemische Lernen, wie sie es in der klassischen Schule haben, aber sie schaffen natürlich nicht so viel Wissen reinzupressen, wie sie es sonst in der Regelschule vollziehen. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass wir immer mehr darüber nachdenken, wie wir eigentlich oder welches Wissen Teil der Schule sein muss. Müssen wir noch in Fächern arbeiten? Müssen wir bestimmte Inhalte wirklich in der Menge, müssen die in die Köpfe aller Schülerinnen und Schüler? Müssen wir nicht deutlich stärker individualisierter, personalisiertere Lernprozesse ermöglichen? Es steht außer Frage, dass alle die Kulturtechniken beherrschen müssen. Aber müssen alle Chemie so weit beherrschen, wie das der Lehrplan zum Beispiel vorsieht? Oder reicht es, wenn ich chemische Grundkenntnisse habe, dafür aber Physik und Biologie beherrsche? Das ist ein Thema, dem will sich irgendwie niemand annehmen. Ne? Das ist Bildungspolitik. Man möchte an den Lehrplänen, die Schweiz ist da noch relativ weit, die versuchen da immer wieder an den Lehrplänen so ein bisschen etwas zu verändern, aber entschlacken tut es keiner. Und eigentlich wachsen die Lehrpläne seit inzwischen 35 Jahren immer mehr an, und das führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler immer schneller noch etwas in sich hineinfressen müssen, und das führt wiederum dazu, dass es zu keinem wirklichen Lernprozess kommt, sondern halt zu einer Wissensreproduktion, aber eben nicht zu einer Wissensproduktion. Und ich habe Ihnen hier abschließend den Kompass der OECD mitgebracht, die ganz klar sagen, wir brauchen kritisches Denken und wir brauchen Kreativität und wir brauchen Kooperativität. Mit ChatGPT sind Hausarbeiten ganz schnell geschrieben. Wenn ich irgendeine historische Zahl brauche, dann ist Wikipedia deutlich schneller, als ich es bin. Kreativ sind die Dinge alle noch nicht. Und kooperativ sind sie, also für mich jedenfalls sind sie nicht kooperativ. Ich ärgere mich immer, was die mir für Antworten geben. Und sie sind auch noch nicht so besonders dialogisch. Das mag alles vielleicht noch kommen. Aber wichtig ist, dass wir Schülerinnen und Schüler deutlich stärker in der Komplexität. Sie müssen die Welt verstehen. Und verstehen kann ich die Welt nur, wenn ich sie erkenne. Und das heißt, ich vollziehe Erkenntnisprozesse und lerne nicht irgendetwas auswendig, was ich nicht mit der Welt verbinden kann. Lebensweltbezug ist auch so ein Thema. Viele Schülerinnen und Schüler kommen gar nicht mehr klar mit dem Wissen, was ihnen angeboten wird, weil es für sie keinen Bezug mehr zu ihrem Leben hat. Deswegen, glaube ich, brauchen wir definitiv keine Fächer mehr. Das heißt nicht, dass es nicht Fachlogiken braucht. Das muss man immer unterscheiden. Es braucht die Menschen, die diese Fächer bearbeiten. Es braucht Mathematiker, es braucht Physiker, es braucht Chemiker. Aber in Schule müssen wir aufhören mit diesem Versuch dieser Komplexitätsreduktion, sondern müssen es für die Schüler wieder komplexer machen, weil dann können sie auch wieder verstehen, um was es eigentlich in Schule geht. Sie verbringen da 10 bis 12, 13 Jahre. Das ist die intensivste Phase in der Entwicklung von Menschen, die sie da verbringen. Und wir quälen sie mit Inhalten, die sie, also ich weiß von manchen Fächern nichts mehr. Und das schon lange nicht mehr. Warum haben wir es dann gemacht? Was hilft uns daran? Auf manches kann ich rekurrieren nach 25 Jahren in der Schule, aber auf vieles kann ich nicht rekurrieren. Und wir brauchen jeden einzelnen Menschen, ne? Und jede Kreativität jedes Einzelnen. Und daher würde ich damit schließen, dass ich sagen würde, wir brauchen keine Fächer. Ob ich Sie überzeugen konnte, weiß ich nicht. Ich danke Ihnen auf alle Fälle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend. Dankeschön.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.